Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 2. Juli, 7.07 Uhr zum letzten Mal. In dieser Woche heißt es höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und uns nicht vergessen habt am Hab-ich-Vergessen-Tag in den USA. Was das alles für dämliche Feiertage gibt.
Wer bist du?
Keine Ahnung. Was machen wir hier überhaupt?
Also ich habe es vergessen. Sorry. Ich habe total vergessen. Ja, gut, aber zum Glück sind wir nicht in den USA.
Das ist Gott sei Dank. Aus vielen Gründen ist das gut.
Meine Herren. Gut. Tja. Da findet man noch nicht mal eine Pointe, muss man sagen.
Ja. Nee.
Also kannst du vergessen, denn wir haben natürlich auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir beantworten die Frage, so steht's ums Olympiaticket für die deutsche Basketballnationalmannschaft.
Nur noch Dönerbuden, das plant Podolski für seine Zukunft.
Endlich mal wieder Hamilton, unsere Formel-1-ExpertInnen tippen den Österreich-Grand Prix.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern und mit dem Blick zurück in die Sportgeschichte.
Und wir haben eine Frage des Tages für euch. Seit gestern ist ja Lionel Messi vertragslos und könnte jetzt tatsächlich ablösefrei den FC Barcelona verlassen, also den Verein, für den er seit seinem 13. Lebensjahr kickt.
Ja, das ist eigentlich unvorstellbar. Am 16. Oktober 2004 hat er auf Profi-Ebene bei Barca debütiert. Und jetzt könnte die Zeit für ihn bald vorbei sein. Oder bleibt er vielleicht doch? Zumindest deutet aktuell laut Insider sich eine Entwicklung an, die genau dieses Szenario wahr werden lassen könnte.
Ja, es laufen Verhandlungen und der Präsident Laporta, der würde sich das auch sehr wünschen, dass der Superstar bleibt. Aber wäre es denn überhaupt gut, wenn er bliebe? Also jetzt mal den sportlichen Wert beiseite gelassen, da sind wir uns ja einig, da ist er ja über jeden Zweifel erhaben. Aber trotzdem mal zwei Meinungen dazu. Andreas, was sagst du denn? Soll er nicht lieber weg?
Ja, also wenn man mal bedenkt, dass Barca extrem knapp bei Kasse ist, derzeit 110% seiner Einnahmen für Spielergehälter ausgibt. Um diesen Betrag muss um 70% gedrückt werden, um die Auflagen der Liga für eine Lizenz erfüllen zu können, würde ein Wechsel des Megaverdieners schon Sinn machen. Barca müsste, wenn Messi bliebe, 200 Millionen Euro einsparen. Das meldet zumindest der Kicker. Dafür würden sie gegen Großverdiener wie Dembélé, Coutinho, Braithwaite oder Panic von der Payroll dann ja eben auch verschwinden. Aber ob sie den loswerden, das steht stand jetzt komplett in den Sternen. Würde Messi einfach den Verein verlassen, wäre auf einen Schlag schon ein enorm großer Batzen eben von dieser Payroll. Also ich bin sehr gespannt, was das wird.
Gebe ich dir absolut recht, aber jetzt komme ich mit dem Grund, warum das aus dem nur auf den ersten Blick wirklich gut wäre. Denn klar, Barca hat über 1 Milliarde Miese, muss Kredite aufnehmen, um den laufenden Betrieb überhaupt zu finanzieren und zahlt Messi natürlich ein horrendes Salär. Aber wäre der jetzt weg, würden nicht nur hohe Kosten für Barca wegfallen, sondern es würden auch laufende und wichtige Einnahmen plötzlich fehlen. Denn angeblich, schreibt zumindest der Kicker, belaufen sich Barcas Sponsoreneinnahmen, also Einnahmen von Sponsoren, die nur wegen Messi überhaupt fließen, auf satte 300 Millionen Euro. Und das macht insgesamt ein Drittel der Gesamteinnahmen aus. Und auch der aktuelle Trikotsponsor, der soll eine Vertragsverlängerung an den Verbleib von Messi gekoppelt haben. Der zahlt immerhin 55 Millionen Euro pro Saison. Tja, und auch die Liga hat wegen der anstehenden TV-Geldverhandlung eigentlich großes Interesse, dass Messi in Spanien weiterspielt. Der Liga-Präsident Javier Tebas, der wurde einst, also vor ein paar Jahren, als Ronaldo aus Madrid wegging, mal mit den Worten zitiert, ach, dass der weg ist, ist kein Problem, aber wenn Messi geht, das wäre schon richtig doof, das würden wir richtig merken.
Ja, das würden es alle merken. Ne? Zum einen die Liga, das würde Barca merken. Und ihr würdet es vielleicht auch merken, weil ihr große Messi-Fans seid und man weiß ja nicht, wo er dann hingeht. Also was denkt ihr? Sagt's uns doch gerne, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. 0331 298 5028 0331 298 5028. Ganz kurz, Malte, würdest du es noch als für dich persönlich als Verlust ansehen oder würdest du sagen, es macht Sinn jetzt? Ich meine,
mir wäre es aus Vereinssicht jetzt erstmal egal, weil Barcelona jetzt nicht mein Verein ist, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass der da kickt, also von mir aus kann er da gerne bleiben. Ich mag keine Neuerung.
Gut, bin ich bei dir. Alles klar.
Stand jetzt aktuell.
Der Traum der deutschen Basketballnationalmannschaft von Olympia lebt beim Qualiturnier in Split. Da hat sich die Mannschaft nach Mexiko auch gegen Russland positiv gezeigt, hat am Ende gewonnen mit 69-67 und geht damit jetzt als Gruppenerster ins Halbfinale. Und nur der Turniersieger, das wisst ihr ja, der kann am Ende das Ticket nach Tokio kriegen. Unser Kollege Sven Metzger, der hat die Partie der DBB-Auswahl verfolgt, die gegen Mexiko und auch die gegen Russland. Sven, wie ist denn dein Eindruck? Darf sich das Team denn jetzt Hoffnung machen auf Olympia?
Ja, also Hoffnung darf man sich auf jeden Fall machen. Also das Team galt ja schon vor dem Turnier als das Team mit dem stärksten Kader. Ist jetzt Gruppensieger geworden, ohne dass es bisher wirklich geglänzt hat oder, muss man sagen, überzeugende Leistung gezeigt hat. Sowohl gegen Mexiko als auch heute gegen Russland waren das jetzt keine Leistungen, wo man sagen würde, sie sind geborene Turniersieger. Es wird jetzt spannend. Halbfinale ist wahrscheinlich gegen die Hausherren, also sprich gegen Kroatien, die im ersten Spiel aber mal richtig den Hintern voll bekommen haben von Brasilien. Und Finale werden dann gegen den Sieger aus Brasilien, Mexiko. Da würde ich dann mal auf Brasilien tippen. Ja, also die Chancen stehen gar nicht so schlecht, obwohl man bisher gar nicht jetzt so überzeugt hat. Also insofern alles im Lot, was die Ergebnisse angeht und was die Positionierung angeht.
Noch gar nicht so überzeugt, heißt aber auch, können die so hoch springen, wie sie gerade müssen? Ist das vielleicht auch eine Tugend?
Ich würde es gar nicht so positiv bewerten wollen, ehrlich gesagt. Weil gegen Mexiko, die international wirklich zweitklassig sind, lag man lange hinten. Hat am Ende davon profitiert, dass man einfach eine tiefere Rotation hat, sprich, dass es einfach viel, viel mehr Qualität von der Bank kam. Heute hat man gegen Russen gespielt, die nun wahrlich mit der Basketballnation Russland, die viele vielleicht noch irgendwie im Hinterkopf haben, überhaupt nichts zu tun hatte, sondern die sehr pomatig wirkten, sehr langsam wirkten, wenig gute Schüsse trafen. Und schon da hat man sich auch schwer getan. Also ich würde nicht sagen, dass gerade das Pferd so hoch springt, wie der Stock ist, sondern das Pferd vielleicht gerade nicht höher springen kann, als der Stock gerade hingehalten wird.
Dennis Schröder ja nicht dabei, aufgrund zu hoher Versicherungsprämien, die der DBB hätte zahlen müssen. Wie sehr fehlt er denn aus deiner Sicht sportlich dem Team auf der Platte? Er ist ja da und guckt zu, aber das reicht ja nicht. Wie sehr fehlt er der Mannschaft?
Ja, er ist schon ein wichtiger Spieler, er kann einen Unterschied ausmachen, aber man muss eben auch sagen, er kann den Unterschied auch zum Negativen ausmachen. Wenn man an die WM denkt in China, wo das Team in der Vorrunde ausgeschieden ist, da war Dennis Schröder sozusagen der Mann auf dem Platz, der alles bestimmt hat, auf den das System zugeschnitten war. Und vielleicht ist es jetzt dann einfach eine Chance für die Mannschaft, sich da irgendwie frei von zu machen. Natürlich ist Dennis Schröder ein Spieler, der dir das extra geben kann, vielleicht mit der beste Pick-and-Roll-Spieler auf Europas. Also da kann dir schon fehlen. Aber wie gesagt, da kann dir auch das Team zum Negativen ziehen, was das angeht. Ich finde es stark von ihm, dass er jetzt dabei ist. Das ist ein tolles Zeichen. Weniger stark war das Ganze, wie es der DBB kommuniziert hat, dass er nicht spielt. Aber erstmal die Mannschaft, die da ist, ist gut genug, um sich trotzdem zu qualifizieren.
Kommunikation beim DBB sowieso ein großes Problem. Mhm. Die Geschichte mit Schröder hast du eben angesprochen, aber auch die Kommunikation in Sachen Yoshiko Saibu war ja auch nicht die allerbeste. Der Mann, der ja mit Verschwörungstheorien hat aufhorchen lassen im letzten Jahr, die Klärung, die der DBB wollte, nicht so richtig erfolgt. Jetzt ist er wieder dabei, hat sehr viel Kritik gegeben. Wie positionierst du dich da?
Ich finde es ein komplettes Unding, diese Nominierung. Zum einen gibt es sportlich bessere Spieler, wenn man sich Statistiken anschaut, gerade in diesem Pick and Roll, das von der Position von Saibu eben ausgeht, in Verbindung mit dem Center, ist es ein Unding, ist das eine Nominierung, die ich nicht nachvollziehen kann. Auch zu sagen, wir werden mit Yoshiko Saibu sprechen, das heißt, es gab vorher diese Gespräche nicht, dann gab es dieses nicht zahlende Video, das der DBB über seine Kanäle veröffentlicht hat, wo eben wieder Vorwürfe zurückgewiesen wurden, überhaupt nicht erhoben worden waren. Und das Gleiche hatten wir dann am Montag nochmal mit einem DPA-Interview. Insgesamt ist meine Frage, zu welchen Werten steht der DBB? Wird Yoshiko Saibu dann auch bei Olympia antreten, wenn es denn eine Qualifikation gibt? Wo findet diese Klärung statt? Das gab sie nicht. Bundestrainer Henrik Grödel hat sich bisher noch gar nicht dazu geäußert, auch nicht zu den sportlichen Gründen der Nominierung. Er hat nur gesagt, zu dem Thema ist jetzt alles gesagt, auf einer Pressekonferenz, die denkwürdig war. Nur von ihm war dazu nichts gesagt. Und die einzigen, von denen es klare Äußerungen bisher gab, sind Spieler. Von den Spielern hat sich zum Beispiel Joe Vogtmann klar geäußert, der auf einer PK gesagt hat, nein, für ihn ist mit dem Video nicht alles ausgeräumt. Sie führen Gespräche mit dem Spieler und erwarten von ihm eine Klärung. Und wenn er versucht, seine Theorien in die Mannschaft reinzubringen, dann wird der DBB sich entscheiden müssen, ob er sein Buch rauswirft oder ob Vogtmann nie mehr für die Nationalmannschaft spielt. Und solche klaren Statements gab es vom Verband in keinster Weise zu hören. Es war ein Rumgeeier, es war weich, es gab nie klare Äußerungen. Und wenn man da wirklich jetzt mal positiv hervorheben muss, ist die Basketballszene, die sich sehr klar geäußert hat zu dem Ganzen. Und auch die Kollegen von Magenta Sport in ihrem Podcast, Abteilung Basketball, die ja nun Rechteinhaber sind und die auch das Turnier in Split gerade übertragen, haben sich da sehr, sehr deutlich positioniert. Also wenn ich mir das anschaue, dann steht der DBB da ziemlich allein auf weiter Flur momentan.
Und er macht ja noch in anderen Positionen und Punkten keine besonders gute Figur, auch in Sachen Bundestrainer. Also da sickerte dann auch auf nicht gerade gewollte Art durch, dass Henrik Rödl dann spätestens nach Olympia nicht mehr der Trainer sein wird, sondern da nach einem neuen Mann gesucht wird.
Ja, jetzt hat der DBB die Woche die Formulierung, immerhin ist Ihnen die noch eingefallen, ja, Henrik Rödels Vertrag endet am 31.07. und Henrik Rödl will wieder ins Tagesgeschäft bei den Vereinen zurück. Schön, dass Ihnen das jetzt eingefallen ist. Es kam heraus, dass der DBB John Patrick, dem Coach des Vorrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg, ein Angebot gemacht hat, Bundestrainer zu werden. Nun ist es so, dass es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Basketball-Bundesliga gibt, die sagt, ein Coach bei uns, also ein Chefcoach bei uns, darf nicht gleichzeitig Bundestrainer beim DBB sein. Und das heißt, die Liga muss dann darüber abstimmen und so kam es an die Öffentlichkeit. Das war in keinster Weise gewollt, es war tollpatschig, es beschädigt einfach einen Bundestrainer vom wichtigsten Turnier des Jahres. Denn die Olympia-Quali ist natürlich das wichtigste Turnier des Jahres in der Außenwirkung und das ist, ja, es passt momentan in so das gesamte Bild, das der Verband in seiner Kommunikation, seinem Außenbild abgibt. Das ist katastrophal, anders kann man es nicht bezeichnen.
Immerhin ist die Chance auf das Olympiaticket Stand jetzt noch intakt. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich verfolgen. Sven, vielen Dank.
Gerne.
Stand jetzt aktuell.
Aktuell arbeitet Lukas Podolski an der Zeit nach seiner Fußballkarriere. Eine eigene Eiskette hat er schon, er macht in Mode, er besitzt eine Fußballhalle und natürlich auch diverse Dönerläden. Den neuesten Laden seiner Kette hat er jetzt in seiner Heimat Bergheim aufgemacht. Aber natürlich brennt er die Frage auf den Lippen, was geht denn sportlich noch bei ihm? Wie geht's denn da weiter? Denn genau wie Lionel Messi ist er ja seit dem 1.7. vertragslos. Der Vertrag bei Antalyaspor, der war ausgelaufen. Ist seine Fußballerkarriere denn eigentlich nun schon zu Ende?
Ja, ausschließen kann man nie was im Leben. Egal, ob es jetzt um Döner, Eis oder sonst was geht. Ausschließen kann man nie was.
Also genau wollte er sich im Gespräch mit den Kollegen vom SID nicht in die Karten gucken lassen. Aber Podolski hat ja nun diverse zweite Standbeine aufgebaut. Er wird ja auch bald als Juror beim Supertalent auf RTL sich verdingen. Das riecht irgendwie aber nach Karriereende. Obwohl, Poldi sagt, noch habe er sich da nicht festgelegt.
Ob das jetzt passiert, in 10 Jahren, 15 Jahren, in 5 Jahren, weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt noch damit gar nicht beschäftigt, wie und was nach der Karriere passiert. Und ne, ob ich jetzt hier weitermache mit dem Döner, ob ich irgendwie Trainer werde oder sonst was, das muss man dann schauen.
Nur eine Sache scheint definitiv, als Spieler wird er nicht mehr zum 1. FC Köln zurückkehren.
Der FC, das Kapitel ist durch und das habe ich ja also auch, glaube ich, vor 2 Jahren auch so kommuniziert, dass der FC mein Verein ist und dass ich da irgendwann in der Zukunft irgendwie was mache und helfe, das ist gar keine Frage, aber das mache ich schon die letzten 20 Jahre gefühlt, ne? Überall im Ausland kennt man mich als der FC-Spieler und alles andere muss man warten, was passiert.
Aktuell liegt die Konzentration also auf den Dönerläden, aber warum macht er das eigentlich?
Vor circa 4 Jahren angefangen mit dem ersten Laden, jetzt haben wir mittlerweile bald 11 Läden. Mir macht es einfach Spaß, was aufzubauen, dahinter zu sein. Ich habe jetzt auch keine Agentur im Hintergrund, die mir das alles hier irgendwie auf den Zettel schreibt, sondern ich mache das mit meinem Partner alles alleine. Und es macht mir Spaß und wenn irgendwas Spaß macht, dann verfolgt man das und ist dann ehrgeizig. Und aktuell läuft es gut und ich hoffe, es geht so weiter.
Und was ist Podolskis Geheimrezept?
Also ich versuche es immer einfach zu halten, ne? Und jetzt nicht anzufangen, dazu irgendwie was zu kombinieren oder was Verrücktes zu machen, sondern immer einfach halten, leicht, einfach und nicht zu kompliziert. Also das ist so auch mein Ziel.
Also um das nochmal klarzustellen, bei Lukas Podolski gibt es den Basic-Döner, kein Schickimicki?
Es gibt Döner und wie man den Döner kennt, der ist original so und jetzt nicht irgendwie Döner mit Trüffel oder mit Kaviar oder so ein Scheiß. Also das ist irgendwie nicht mein Ziel.
Und welche anderen Ziele Lukas Podolski noch verfolgt, das ist Stand jetzt noch nicht entschieden. Sobald aber etwas bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich bei uns.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Golfer Martin Kaymer. Der hat nämlich seine gute Form vom Turnier in München letzte Woche offenbar nahtlos mit rüber zur Irish Open genommen. Mit einer 67 kam er nach der ersten Runde ins Clubhaus und ist damit Stand jetzt noch absolut aussichtsreich im Rennen, um am Sonntag vielleicht mal wieder einen Turniersieg feiern zu können. Also man gewinnt ja keine Golfturniere am ersten Tag, aber man kann sie verlieren. Und er ist jetzt mit einer 67 eigentlich gut dabei.
Herzlichen Glückwunsch also dazu. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass er das Ganze auch durchziehen kann. Ich würde es ihm mal wieder sehr wünschen. Flop des Tages ist dagegen Max Meyer. Der wurde einst als kommender Superstar gehandelt. Mittlerweile wird er sogar beim 1. FC Köln nicht mehr gebraucht. Dorthin war er zur Winterpause gewechselt, um seine Karriere dann doch nochmal so richtig in Schwung zu bringen, denn er war irgendwo immer irgendwo im Nirgendwo. Das hat aber auch nicht geklappt, auch nicht beim 1. FC Köln. Sein Vertrag ist ausgelaufen und der FC legt keinen Wert mehr darauf, mit ihm zu verlängern. Er spielt in den Planungen von Trainer Baumann keine Rolle. Das ist ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren wieder sportlichen Geburtstagskindern stellvertretend für alle Geburtstagskinder, so zum Beispiel dem Eishockey-Crack Joe Thornton. Der hat 42. Geburtstag heute und der spielt übrigens trotz seiner 42 immer noch seit Oktober 2020 ja bei den Toronto Maple Leafs in der NHL, aber blickt trotz der mit den 42 auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. 2010, da holte Thornton die Goldmedaille mit Team Kanada bei den Olympischen Spielen und 2004 und 2016, da wurde er auch Weltmeister.
32 Jahre alt wird heute die US-amerikanische Fußballspielerin Alex Morgan. Mittlerweile spielt Morgan für die Orlando Pride. Morgan hat auf Nationalteam-Ebenen ähnliche Ausbeute wie Thornton nachzuweisen. Zweimal Weltmeisterin 2015 und 2019 und 2012 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 2. Juli 1916, da wurde erstmals überhaupt eine Fußball-Kontinentalmeisterschaft angepfiffen in Südamerika. Da gab es die Premiere mit der ersten Copa. Gastgeberland damals war Argentinien. Und das Eröffnungsspiel dieses damaligen Vier-Länder-Turniers, bei dem auch Brasilien übrigens mitkickte, bestritten Chile und Uruguay. Und am Ende, da gewann Uruguay deutlich mit 4:0 und wurde am Ende auch erster Champion.
Und im Jahr 2000 wurde am 2. Juli zum zweiten Mal Frankreich Europameister. In der 90. Minute entriss Sylvain Vilton den mit seinem Ausgleichstreffer Italien schon den fast sicher geglaubten Titel. Und in der Verlängerung drehte David Trezeguet das Spiel zugunsten der Franzosen. Der bislang letzte EM-Titel der Equipe Tricolore.
Und am 2. Juli 2005, da besiegte Venus Williams ihre Landsfrau Lindsay Davenport mit 4:6, 7:6, im Tiebreak dann mit 7:4 und 9:7. Das ist das bis heute längste Damen-Wimbledon-Finale aller Zeiten. 2 Stunden 46 Minuten hat es gedauert.
Stand jetzt aktuell.
Und auch in dieser Woche ist der Formel-1-Ring in Spielberg Austragungsort eines Formel-1-Rennens. Nach dem Steiermark Grand Prix der Vorwoche steigt in dieser Woche nun der Grand Prix von Österreich. Und natürlich hat sich die Starting Grid Crew um Kevin Scheuren und motorsporttotal.com Chefredakteur Christian Nimmervoll es sich nicht nehmen lassen, in ihrem Podcast den Ausgang des Rennens zu tippen. Natürlich fließen in diese Tipps die Erkenntnisse der Vorwoche ein, ist klar. Und verstärkt wird die Tipprunde von Beate und Caro vom Formula One Podcast.
Wir fangen mal mit den Sonderfragen an, bevor wir zu den ersten dreien und der Pole Position kommen. Regen am Sonntag, ja oder nein?
Ja. Die Mama hat gesagt ja.
Christian, was sagst du?
Ja, der Wunsch ist da.
Okay, dann sag ich nein, weil wenn irgendjemand sagt, es regnet, dann regnet es einfach nicht. Hm. Aber das nehme ich in Kauf. Kommt George Russell in die Punkte?
Ja. Nein, Alter, Caro. Aber schön, dass du noch träumst.
Ja, ich träume. Irgendwann.
Christian?
Ja, ich wünsche mir Caros Tipp. Ich glaube, es wird Beates Tipp.
Okay, dann bin ich bei Caro. Denn wenn es dann doch regnet, kann ich mir vorstellen, dass er das schaffen kann. Dann wird es, glaube ich, tatsächlich ein ziemlich verrücktes Rennen. Welches Team wird Best of the Rest?
Definiere the Rest eigentlich.
Ja, hinter Red Bull und Mercedes. Also das erste Team, was hinter Red Bull und Mercedes. Kann auch der dritte dann sein auf dem Podium, logischerweise.
Alpha Tauri.
Ah.
Mhm. McLaren.
Mhm. Konventionell.
Ich glaube auch McLaren, weil die Reifen sind ja dieses Wochenende, glaube ich, weicher, richtig?
Ja.
Ja, das schließt meiner Meinung nach dann Ferrari aus. Dann würde ich auf McLaren tippen.
Ich sag mal Ferrari. Wenn es regnet, dann könnte Carlos Sainz, glaube ich, ganz gut aussehen. Das liegt ihm, das ist so ein bisschen Rallye fahren da in Österreich. Also ich sag mal Ferrari. So, und dann noch die ersten drei und die Pole Position.
Pole Position, sag ich, wird Verstappen. Mhm. Dann erster wird Verstappen. Zweiter Bottas, dritter Perez, weil beim Hamilton irgendwas schief geht.
Mhm. Caro?
So, wir gehen jetzt mal davon aus, das wird ein absolutes Crazy Race, weil es regnen wird. Das müssen wir mal manifestieren.
Schumacher auf 1.
Nein, das übertreiben wir nicht. Nicht super crazy. Pole wird Hamilton. Mhm. Dann gewinnt Verstappen, Perez, Norris.
Das ist jetzt nicht so crazy, ne?
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist eigentlich das Realistischste, wenn es regnet. Ich weiß es nicht.
Aber passt auf jeden Fall zu deinem Tipp Best of the Rest, ne? Ist dann McLaren.
Sonst würde ich ja sagen George Russell auf 3, aber übertreiben wir nicht. Irgendwann, Leute.
Ja. Christian?
War auch langweilig. Ich glaube Verstappen auf Pole und im Rennen glaube ich Verstappen Perez Hamilton. Mhm. Das ist ein bisschen mutig, weil ich sage Perez schlägt Hamilton. Aber ja, meine Tipps sind ja eh immer falsch, das wissen wir inzwischen.
Ich sag auch Pole Verstappen und das Podium sind Verstappen, Bottas und Sainz, weil Perez Hamilton rausschießt beim Start. Und damit haben wir dann.
Das war die Order,
genau. Ja. Please, make it happen, Toto. So, vielen lieben Dank.
Wäre ja Spielberg.
Danke an die Kollegen von Starting Grid. Wir freuen uns auf ein crazy Rennen und legen euch die Vorschauen auf das Rennen bei Starting Grid und im Formula One Podcast ans Herz. Kriegt ihr beide natürlich auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf das sportliche Wochenende. Es ist ein bisschen was los und klar, bei uns bekommt ihr einen kleinen Überblick. Tennis zum Beispiel, Wimbledon. Wird heute und es wird am Samstag gespielt. Am Sonntag ist zum letzten Mal ein Ruhetag eingeplant. Der wird ab 2022 dann gestrichen. Schließlich braucht der Rasen keine Erholungspause mehr wie früher. Und das war der eigentliche Grund mal. Und die Einnahmen von einem Spiel Sonntag kann Wimbledon verständlicherweise auch ganz gut gebrauchen.
Ja, und stand jetzt ja noch aus deutscher Sicht im Rennen. Alex Zverev zum Beispiel, der gewann ja glatt in 3 Sätzen gegen Tennis Sandgren aus den USA. Und auch Angie Kerber hat sich durchgezittert, hat in 3 Sätzen ja einen unglaublichen Kampf hingelegt gegen Sara Sorribes aus Spanien. 7-5, 5-7, 6-4 hieß es am Ende für Kerber. Auch weiter. Und Andrea Petkovic leider nicht mehr mit dabei, trotz guter Aufholjagd im 2. Satz gegen die French Open-Siegerin Barbara Krejčíková, leider ausgeschieden.
Ja, und dann haben wir natürlich die Fußball-Europameisterschaft mit den Viertelfinals. Spanien gegen die Schweiz und Belgien gegen Italien. Außerdem dann noch Tschechien gegen Dänemark und England gegen die Ukraine.
Und 3 Etappen der Tour finden ja statt von Freitag bis Sonntag. Die 7. heute über 249 Kilometern mit 5 allerdings kleinen Bergwertungen in Richtung Alpen. Samstag dann die 8. Etappe über 150 Kilometer. Die ist kürzer, aber deutlich härter. 3 Bergwertungen der ersten Kategorie mit dem Col de la Colombière kurz vor dem Ziel. Und Sonntag steht dann auf der 9. Etappe auch noch einmal was ganz, ganz Schwieriges auf dem Programm. Die ist zwar nur 145 Kilometer lang, aber es geht hoch nach Tignes. Ja, und das wird vielleicht uns deiner Mutter auch beschäftigen hier nach einem ausgiebigen Wochenende. Was stand jetzt?
Ach, ganz sicher. Ich würde mir wünschen, dass es ein gutes Wochenende sportlich gesehen wird. Also generell ein gutes Wochenende. Und aber gerade auch, weil wir von der Tour gesprochen haben, also ein sehr, sehr schmerzfreies Wochenende für alle. Ich freue mich jetzt heute Abend auf das Viertelfinale in München. Hast du einen Tipp?
Du bist dein Team. Ich hoffe ja, dass Italien weiterkommt. Auch wenn es sicherlich zäh wird, aber die gewinnen.
ich kann es nicht beeinflussen. Ich würde für dich gerne die Tore sehr besonders laut ansagen. Kannst du ja heute Abend mal genauer drauf hören. Aber gut, wir sind sehr gespannt. Auch das sicherlich ein Thema. Am Montag früh, 7.07 Uhr, sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr und bei den Kollegen von Sportradio Deutschland gibt es das auch. Und zwar alle 15 Minuten sogar dann frische Nachrichtenblogs mit allen aktuellen Entwicklungen. Also da unbedingt auch mal reinhören bei DAB Plus oder im Webstream auf sportradio-deutschland.de. Und bei uns dann am Montag wieder. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.